Wir möchten, dass die deutsche Wirtschaft sicherer wird, dass diese Republik ein besseres Cybersicherheitsniveau bekommt. Und dafür tun wir alles, was wir können.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Perfekt. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin heute mit Stefan Becker. Er ist Referatsleiter Allianz für Cybersicherheit und Cybersicherheit für große Unternehmen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch BSI genannt. Willst du ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du so?
Ja, ich leite dieses Referat und das macht unheimlich viel Spaß. Was wir möchten und wofür wir Gas geben, ist, wir möchten, dass die deutsche Wirtschaft sicherer wird, dass diese Republik ein besseres Cybersicherheitsniveau bekommt. Und dafür tun wir alles, was wir können.
Jetzt kommt erstmal die wichtigste Frage natürlich dieses Podcasts. Und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
Pilze, Zwiebeln, Knoblauch.
Das ist eine sehr straightforward answer. Es gibt häufig Leute, die so, und du weißt genau, was du willst. Sehr gut. Bevor es ein bisschen mehr um den BSI geht und die Allianz für Cybersicherheit, erstmal ein bisschen was zu dir, wieso dein Werdegang ist. Du warst vorher schon ein bisschen im Bereich Cybercrime tätig. Was hast du denn genau gemacht und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ich war Polizeibeamter bei der Kriminalpolizei und habe schon im letzten Jahrtausend angefangen, Cybercrime zu bekämpfen. Da hieß das noch ganz anders. Das hieß Informations- und Kommunikationskriminalität. War aber schön, diese neuen Modi operandi, diese neue Form der Kriminalität von der Seite aus zu begleiten und sich dort von Anfang an in die ersten Zügen einzuarbeiten. Ich erinnere mich, dass mich ein Richter fragte, ich brauchte einen Beschluss, um festzustellen, ob eine Person hinter einem Telefonanschlussinhaber auch mein Hacker ist, der einen der ersten Online-Shops, die wir in Bonn hatten, gehackt hatte und alle Preise verändert hat und alle Daten verändert hat und auch übrigens eine ganze Reihe Rechnungsdaten und Aufträge, die damals versendete man noch viel, da gab es noch kein Streaming. Und dann hat er gesagt, was ist denn ein Online-Shop? Und dann musste ich ihm das erklären. Also das war schön. Ich habe den Durchsuchungsbeschluss bekommen und ich war auch dann beim richtigen Täter. Und das ist vielleicht auch so ein Stück dieser Geschichte, dass ich in dieser Eigenschaft auch mit den Hackern, also mit den Black Hats, mit den Bösen zu tun hatte. Und wenn die Ermittlungen erfolgreich waren, dann saßen die auch bei mir am Schreibtisch. Das nennt man dann Vernehmung oder Interview, je nachdem. Und das ist eine sehr interessante Sache gewesen. Ja, warum macht jemand was? Was hat er sich dabei gedacht? Alles Dinge, die auch natürlich in diesem Rahmen besprochen werden. Da habe ich viel gelernt, auch von der anderen Seite sozusagen. Das war schön. Und dann ging es weiter mit der Kriminalpolizei, natürlich immer weiter. Die letzten 5 Jahre bei der Polizei war ich im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen als Ermittlungskommissionsleiter Cybercrime und bin aus diesem repressiven Teil so langsam in Richtung Prävention gegangen. Also so ein LKA macht relativ wenig Prävention, ein bisschen schon. Und natürlich haben wir auch immer versucht, wenn es einen neuen Modus operandi gab. In der Zeit kam CEO-Fraud ganz groß raus und da haben wir dann natürlich auch viele Dinge unternommen, damit die Betreffenden wissen, was das ist, was auf sie zukommen kann, damit sie es als solches erkennen und dadurch verhindern können. Aber dann kam dann diese Stelle hier beim BSI. Ja, und das ist jetzt 8 Jahre her.
Das ist unglaublich spannend. Also vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel du zu erzählen hast. Einfach vor allem diesen Prozess und diese Wandlung, diese Veränderung, die ja wirklich sehr dramatisch war. Also die ja wirklich sehr schnell sich massiv verändert hat. Das alles so wirklich mitzuerleben und daran zu arbeiten, stelle ich mir unglaublich spannend vor. Gibt es bei der Kripo irgendwie so einen Fall oder eine Situation, die dir so ganz besonders im Kopf geblieben ist, die du gerne irgendwie Leuten erzählst?
Ja, also in den vielen Jahren habe ich natürlich auch sehr viel erlebt, aber es gab tatsächlich auch einen Hacker, der die Polizei angegriffen hat und erpresst hat. Das ist dann natürlich auch nochmal eine Herausforderung und es war auch eine Riesenherausforderung, den zu ermitteln, weil der hat sich schon sehr angestrengt und hat auch einen guten Job gemacht, sich zu verschleiern und seine Identität natürlich zu verschleiern. Dann haben wir aber mit viel Glück natürlich auch, aber auch mit viel Energie und auch mit Können und auch mit, das macht dann nicht nur einer, das machen dann ganz viele, habe ich es geschafft, ihn zu identifizieren und zu bekommen. Und die Vernehmung von dem anschließend hat sich über 5 Tage hingezogen. Also das ist vielleicht ein bisschen anders als in Fernsehsendungen, sondern wir haben, also das stellt man sich dann auch wirklich so vor, Gott sei Dank, auch ganz wichtiges Element, ein sehr engagierter, sehr kompetenter Staatsanwalt war dabei. Ein Staatsanwalt, der sein Jurastudium mit Programmieren unter anderem finanziert hat. Also,
oh, krass.
Auch menschlich, ein sehr kompetenter Mensch, ganz wichtig bei Vernehmung. Und also da ist dann Staatsanwalt, 2 Kollegen. Wir hatten in diesem Fall auch eine allerdings auch begnadete, tolle Schreibkraft, die uns beim Aufschreiben dieses Interviews auch wirklich super unterstützt hat. Und dann sitzt man und der Rechtsanwalt und der Betreffende. Da sitzen also 5, manchmal 6 Leute in einem Raum. Und wenn das so über so ein paar Tage geht, dann ist das schon eine sehr intensive Sache. Und es war sehr, sehr spannend, diese Beweggründe zu beleuchten. Und natürlich auch, wie hat er es gemacht? Ja, wie hat er sich verschleiert? Einen Teil weiß man ja durch die Ermittlungen, aber man weiß nicht alles. Und wenn sich da Mosaikstein für Mosaikstein zusammenfügen, ist das eigentlich eine schöne Sache. Und das war auch, das kann ich sagen, ein junger Mann, aber auch ein sehr heller Kopf, ja, also auch sehr intelligent, ja, und ich hoffe, er hat dann sein Können später in legitime Tätigkeiten gewandelt. Das freut einen dann, wenn das dann so kommt. Das sah auch lange aus, ich habe ihn natürlich aus den Augen verloren, aber dann hat danach einen seriösen, guten Job in der IT gemacht.
Ein legitimer. Ja. Vor allem, wenn man talentiert ist und man das kann generell, dann kann man natürlich immer gucken, wie nutzt man sein Können quasi fürs in Anführungszeichen Gute oder Anführungszeichen Böse. Ich finde das unglaublich spannend. Du musst ja wahrscheinlich dann dadurch auch sehr viel Insight bekommen haben darin, wie eben Hacker auch denken und wieso sie so denken, was dir wahrscheinlich die Arbeit, Präventionsmaßnahmen dafür zu entwickeln, ein bisschen leichter macht oder es dir vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive gibt als anderen.
Ja, also ich war schon vorher auch Polizeibeamter, Kriminalbeamter und insofern ja die Eigenschaft, sich in die andere Seite versetzen zu können, vorstellen zu können, wie ticken die, was sind die nächsten Maßnahmen, ist zumindest in komplexen Ermittlungsverfahren etwas, was man lernt und das übt man zwangsläufig ganz oft. Und als das dann in diesen Betrugsbereich, Cyberbetrugsbereich überging, hilft das. Vielleicht ist es ein Vorteil, wenn man mit der Entwicklung sich auch selber mitentwickeln kann. Heutzutage sind natürlich das, was wir als Angriffe erleben, sehr, sehr, sehr viel arbeitsteiliger, sehr viel komplexer, sehr viel auch ausgefeilter. Und diejenigen, die dort mitwirken, sind einfach sehr viel mehr Menschen mit mehr Erfahrung, mehr Möglichkeiten, mehr Technik. Aber man darf sich auch durchaus der Bandbreite bewusst sein. Also ich kann es vielleicht bei CEO Fraud kurz auch erklären. Das ist der Modus operandi, wo Kriminelle und eben manchmal hochprofessionell mit fantastisch gutem Hintergrund versuchen, den Leiter einer Rechnungsabteilung dazu zu bringen, mit einer sehr guten Geschichte ganz schnell ganz viel Geld zu überweisen, weil man vielleicht der Konkurrenz vorkommen muss, die einen Firmenkauf im Ausland ganz schnell realisieren muss, damit man denen eben zuvorkommt. Und wenn man dann sieht, dass die in der Lage sind, zum Beispiel den tatsächlichen CFO nachzumachen, ja, oder den vorher anrufen zu lassen zu einem anderen Anlass, so dass der Leiter der Rechnungsabteilung dann sagt, ja, den kenne ich von der Stimme her, der hat mit mir schon gesprochen zu einem anderen Anlass, das ist der. Und wenn die dann Dokumente fälschen, die als E-Mail und PDF wunderbar aussehen. Und wenn die dann auch noch in der Lage sind, eine komplette Rechtsanwaltskanzlei, die den Kauf, den Unternehmenskauf im Ausland üblicherweise immer betreut, nachzumachen und auch dort quasi ein potemkinsches Dorf digital aufbauen und das in guter Qualität und gleichzeitig natürlich Druck erzeugen, Geschwindigkeit erzeugen, dann kann man sich vorstellen, dass solche Dinge passieren. Und wenn man einfach die Qualität sieht, die da auf der anderen Seite ist, das ist auch faszinierend, auch wenn es schlimm ist. Und natürlich, es gibt auf der anderen Seite auch ganz viele, die das nachmachen, schlecht nachmachen und nicht gut sind. Und das sind dann auch die, auf die weniger Leute reinfallen, natürlich. Aber das ist halt die Bandbreite, die man hat. Und das ist schon interessant.
Das zeigt doch immer wieder, dass man davor eigentlich nicht so richtig gefeit ist, zumindest was das angeht, dass man denkt, ach ja, ich würde darauf niemals reinfallen. Diese vermeintliche Überheblichkeit, die viele Leute haben, glaube ich, lernen viele dann auch, dass, oh, wenn das so gut gemacht ist, dann kann auch ich darauf reinfallen.
Ja, genau. Und der beste Schutz ist halt, die Grundprinzipien zu verstehen. Also wenn mir Druck gemacht wird, wenn etwas ganz schnell gehen soll und wenn meine Kommunikation eine ist, wo ich nicht wirklich richtig überprüfen kann, ob mein Gegenüber auch der ist, der vorgibt zu sein. Also wenn man da Dinge einbaut, an denen man sicher feststellen kann, das ist jetzt auch wirklich von mir aus mein CFO oder mein Vorgesetzter, der so etwas oder sieht es nur so aus, hört es sich nur so an. Da kann man zum Beispiel auch für solche Fälle im Vorfeld, ja, das ist immer das große Geschenk der Prävention. Wenn man sich vorher um etwas kümmert, kann man Dinge verabreden, die man dann macht oder gerade abgleicht, wenn es dann dazu kommt. Muss man aber vorher machen. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel an der Stelle auch nur einen Wortaustausch, einem Geheimwort wechselt und nachfragt, dann kann man ganz sicher sein an solchen Stellen. Wenn man das nicht gemacht hat und der Druck da ist und die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, zur Absicherung, alle ausgeschöpft sind, ja, dann kommt es genau dazu, Leonie, wie du sagst, dass es zum Schaden kommt. Richtig.
Was hat dich motiviert, speziell diesen Weg einzuschlagen? Das hast du ja schon angerissen, aber besonders auch dabei zu bleiben, also diesen Weg weiter zu verfolgen und dich immer tiefer auch in dieses Thema einzuarbeiten.
Ja, da ist, ich glaube, einfach die Freude, auch den auf den Dingen auf den Grund zu gehen. Also so ein bisschen das, was man auch ein Hackergehen nennt. Man will herausfinden, wie es funktioniert. Was ist da? Egal übrigens, ob Menschen oder Technik. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal eine total gute Eigenschaft. Die habe ich wohl. Mich interessiert das, wie das funktioniert. Und der Wunsch, wirklich zu verstehen, was da passiert. Das andere ist, das richtige Leben hat halt noch mehr Überraschungen, als man sich das vorstellt. Das war schon immer spannend. Und ich glaube, wenn man dann seine Dinge auch macht, weil man sie liebt oder weil es einen reizt oder weil man da richtig Bock drauf hat, dann macht es Spaß und dann wird man auch gut, glaube ich. Das verbindet sich so gegenseitig. Und jetzt mache ich das mit einem tollen Team und ich glaube, so etwas ist auch so ein bisschen ansteckend. Ne? Wenn einer Freude hat an der Sache und nimmt andere mit, dann ist das wechselseitig, dass man da besser wird, tolle Sachen macht. Es macht Spaß.
Total. Du hast ja gerade dein Team schon ganz kurz erwähnt. Was ist denn jetzt eigentlich die Allianz für Cybersicherheit? Was machst du da so alles? Wie sieht dein Alltag aus?
Ja, die Allianz für Cybersicherheit ist vor 13 Jahren gegründet worden, also bevor ich im BSI war, vom Bitkom und vom BSI gemeinsam. Und die Idee war, die zielführende Idee dahinter war, hey, wir haben in der Wirtschaft, aber auch im BSI so viele Ideen, wie man bessere Cybersicherheit machen kann. Wie kriegen wir die am besten auf die Straße? Wie kriegen wir die umgesetzt? Ja, wie bekommen wir die Entscheider in den Unternehmen, aber auch die, die es machen müssen, dazu, es zu tun. Und deshalb hat man dieses Private-Public-Partnership gegründet, um zu überlegen, hey, wir tun unsere Möglichkeiten zusammen. Und mittlerweile besteht die Allianz für Cybersicherheit aus über 8.000, ich glaube jetzt knapp 300 Teilnehmern. Das sind also vor allen Dingen Unternehmen, aber auch ein paar Behörden und Verbände und Institutionen, selbstverständlich. Und relativ früh hat sich ein Beirat auch gegründet, also nicht nur Bitkom und BSI, sondern da sind der BDI, also der Bund der Deutschen Industrie, der Zentralverband des Handwerks, Deutscher Industrie- und Handelskammer, aber auch die Gesellschaft für Informatik, Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, ZVIE, also Zentralverband der Elektrik, Ingenieure, Hersteller, die sind alle dabei, auch das Innenministerium. Und durch diesen Querschnitt, also auch mit Forschung und Entwicklung durch die GI, ist das einfach ganz breit und spiegelt auch nur wider, Cybersicherheit betrifft alle. Und aus Sicht einer Behörde ergeben sich auch mehr Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Publikationen veröffentlichen, die eben mit einer Vielzahl von Leuten entstanden sind. Und die sind auch nur deshalb entstanden, weil da eben nicht nur drei Kollegen aus dem BSI die Köpfe zusammengesteckt haben und etwas sehr Schlaues und Sinnvolles und Richtiges aufgeschrieben haben, sondern weil da vielleicht auch mal Aufsichtsräte dabei waren, aber auch Leute, die für Cybersicherheit verantwortlich sind, aber auch Vorfallsbehandler, die kommen, wenn man einen Vorfall hat und einen dort unterstützen, und Leute, die die Kommunikation dann machen, und auch vielleicht diejenigen, die entscheiden, ob ich passwortlose Authentifizierung einsetzen will oder nicht. Also wenn man das mal ganz breit macht, dann kriegt man auch Dinge zusammen, die von alleine nicht entstehen können. Ja, und so ist zum Beispiel aus der Idee heraus, wie kriegen wir denn das Thema, es könnte einen Vorfall geben, es könnte einen Notfall geben, einen Cybervorfall. Wie kriegen wir das denn in die Köpfe rein? Man sieht es ja nicht. Und gleichzeitig entstand auch die große Frage, wie bekommen wir die Menschen dahin, die es bisher noch nicht tun, sowas wie Business Continuity Management zu machen. Also wie bekommen wir diejenigen dazu, sich auf einen Vorfall vorzubereiten? Und daraus ist unsere Notfallkarte entstanden. Also DIN A4 groß, in der Schöpfungshöhe wie der Karte neben unserem Feuerlöscher. Und da steht eben IT-Notfall drauf. Und die ist auch rot und mit einem roten Rahmen. Aber die zweite Zeile, da ist Platz für eine Telefonnummer. Und wer die jetzt aufhängt, weil er denkt, ah, das ist eine gute Idee, der muss sich spätestens jetzt überlegen, wen darf derjenige oder soll derjenige denn anrufen, wenn es passiert. Und das ist der erste Schritt ins Business Continuity Management, da fängt es an. Und das mit einer einfachen Karte, rot, DIN A4 groß, Rahmen drum, wie neben dem Feuerlöscher. Und das hätten wir im BSI, glaube ich, nie alleine hingekriegt, aber wir waren ganz viele. Und dann kam sowas dabei rum. Ja, und das ist das Schöne dabei. Und ich glaube, das ist eins der meist downgeloadedsten Dinge, die es bei uns gibt. Und die gibt es mittlerweile in ganz vielen Sprachen. Und übrigens auch so layoutet, dass man unten auch noch das Firmenbranding, also wenn jetzt die Firma XY sagt, das hat noch mehr Wirkung, wenn auch unser Firmenlogo da unten drunter steht und so. Also auch an solche Dinge ist dann im Laufe der Zeit entwickelt sich das. Ne? Dadurch, dass wir mit der Allianz für Cybersicherheit eben auch mit vielen aus der Wirtschaft sprechen. Und dann kam die Idee, ja, wir möchten auch unser Firmenlogo da unten dran tun. Ja, klar, machen wir.
Ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, weil es natürlich ein sehr, sehr intensives Thema ist und auch ein Thema, wo man sich dann auch wirklich reinlernen muss. Und ich glaube, es viele Leute gibt, die denken, ach ja, mit Technik habe ich nicht viel am Hut, da beschäftige ich mich nicht mit. Und die dann aber halt eben darunter leiden, wenn sie das nicht getan haben. Also die Leute dazu zu bringen, dass sie verstehen, dass das ein Thema ist, das sie betreffen kann und mit dem sie sich auch auseinandersetzen können, stelle ich mir herausfordernd vor manchmal.
Ja, aber es macht ja auch Spaß, ja. Wir hatten im Vorgespräch auch so ein anderes Thema angesprochen. Wie bekommen wir denn diejenigen, die entscheiden in den Unternehmen? Also, wenn man sein Cybersicherheitsniveau ja erst mühsam erheben muss, wo stehe ich denn überhaupt? Wie sicher bin ich denn? Dann ist es auch wichtig, dass Unternehmensentscheider, also bei den Großen, die Aufsichtsräte und Vorstände, aber auch vielleicht der familiengeführte mittelständische Weltmarktführer, bedeutend, aber gar nicht so riesengroß. Wie bekomme ich den denn dazu, dass er das Maß an Cybersicherheit auch wirklich managt? Ja, also auch wirklich bestimmt. Wir sind da drauf gekommen, weil das sind diejenigen, die müssen ja auch die Ressourcen freigeben und auch sagen, hey, ich stelle dafür jetzt noch jemanden ein. Ich brauche Personal. Ich investiere an der Stelle. Und eine schöne Anekdote ist, dass die Kollegen aus Amerika zu uns gekommen sind. Also die Internet Security Alliance und die NACD, das würden wir übersetzen mit der Verein der Aufsichtsräte. Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, wir haben da sowas gemacht in Amerika. Wir haben mal Cybersicherheit für Unternehmensführungen runtergebrochen auf 5 Prinzipien. völlig untechnisch. Und wir finden das gut und wir würden gerne, weil wir mit euch in Europa so viel Handel treiben, ja, kriegen wir gerade aus auch gespiegelt, ja. Ist schon eine Weile her, aber auf Arbeitsebene versichere ich, war das einfach eine Idee, die zu uns kam und wir haben uns das angeguckt. Und ich sage ganz offen, ich war sehr skeptisch, als ich davon hörte. Hä? Cybersicherheit in 5 Prinzipien, untechnisch und na. Aber mit der Befassung mit dem Thema und auch mit, ich sag jetzt mal, mit der amerikanischen Art und Weise da dran zu gehen, bin ich also auf den Geschmack gekommen. Und dann haben wir das gemacht und haben auch diese 5 Prinzipien angepasst. Übrigens, mittlerweile haben wir ein 6. dazu getan. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber das Tolle war, wenn man sich damit befasst und diese vielleicht auch mal diese Reduktionsfreudigkeit der Amerikaner übernimmt, dann kann daraus auch etwas werden. Und dann haben wir daraus ein Handbuch gemacht, sehr nah an der amerikanischen Idee. Und das hieß Managen von Cyberrisiken. Und da war eben auch der Verein der Aufsichtsräte, ein Vorfallsbehandler. Also 40 Leute aus der Wirtschaft haben da auch Spaß dran gehabt und auch mitgemacht. Und diese 5 Prinzipien, die natürlich auch alle etwas ausgeführt sind, ja, also da gibt es dann noch ein bisschen Text dazu, haben dann dazu geführt, dass wir dieses kleine Heftchen auch machen. Und es passiert immer wieder, dass mir jemand, der für Cybersicherheit verantwortlich ist, also das, was wir ein CISO nennen oder einer, der diesen Job hat, der kommt da dran, gibt das seinem Vorstand, Aufsichtsrat, also wer auch immer da vielleicht für das Thema zuständig ist und erzählt mir hinterher, und 14 Tage später hätte er einen Termin gehabt, wo man erneut über Ressourcen sprechen will. Und das ist dann der Moment, wo wir uns freuen, weil dann hat's gewirkt, ja, weil man vielleicht, und das ist so wichtig, die Menschen auf ihrer Erkenntnisebene und auch auf ihrer Sprachebene erreichen muss. Und wenn das einigermaßen gut geklappt hat, dann kann man auch was bewegen. Und wir wollen mehr Cybersicherheit machen. Das klappt.
Das ist ein gutes Motto, aber auch vor allem in der heutigen Zeit. Wenn du jetzt mal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag vergleichst mit vielleicht, als du bei BSI angefangen hast, zu jetzt, was hat sich so alles verändert? Wofür bist du jetzt zuständig im Vergleich zu früher? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
Also vor 8 Jahren hieß das Referat auch Cybersicherheit für die Wirtschaft und Allianz für Cybersicherheit. Da waren alle Belange dabei. Mittlerweile, Gott sei Dank, haben wir nicht nur den Bereich auch, es gibt ja auch noch die Kollegen, die kritische Infrastrukturen besonders bearbeiten, in einen eigenen Fachbereich, aber auch der Bereich, wo sich das BSI insbesondere um die Wirtschaft kümmert. Also wir haben schon, glaube ich, alle was von NIS 2 gehört, da ist nochmal ein Riesenpaket. Aber mittlerweile haben wir eben auch mehrere Referate in diesem Bereich, zum Beispiel auch das Referat für kleine und mittlere Unternehmen extra, die sich für den Cyber-Risiko-Check insbesondere einsetzen, auch mitentwickelt haben aktiv. Also auch etwas, um festzustellen, hey, ich will mit jetzt mal Cybersicherheitsthemen angehen, wo stehe ich? Ja, damit das besser, einfacher und professioneller geht, haben die Kollegen aus dem KMU-Referat mit vielen anderen auch gemeinsam eine DIN-Spec, das ist so der Vorgänger einer DIN, einer Norm, einer deutschen Industrienorm, entwickelt, damit es möglichst standardisiert ist und gut umsetzbar. Haben auch viele dran mitgewirkt. Wir haben aber auch Referate, die sich insbesondere für die IT-Dienstleister, also die Cybersicherheit, ich sag mal, hands-on umsetzen sollen, kümmern. Und wir sind natürlich dabei, uns aufzustellen für NIS 2, was dort kommt. Auch das wird bedeuten, dass das BSI dort etwas machen muss. Die Unternehmen dort müssen sich registrieren. Ja. Die werden eine Meldepflicht haben. Diese Meldung möchten wir entgegennehmen und natürlich daraus etwas machen. Es geht ja nicht nur darum, Meldungen entgegenzunehmen, sondern vielleicht auch möglichst gezielt, möglichst passgenau dann warnen zu können und aufmerksam machen zu können, auch ganz zeitnah, ganz schnell. Manchmal ist das nötig.
Wenn wir uns jetzt mal in die Situation reindenken, dass es einen Code Red gibt, dass man dem DIN A4-Zettel an der Wand, dass man dem Folge leisten soll, Was sind so die ersten Schritte? Willst du uns da vielleicht ein bisschen durch so einen Notfall durchführen, was man da machen muss?
Ja, das Erste, was vielleicht sogar auch da auf der roten Karte steht, in jedem Fall, ist Ruhe bewahren. Ja, so platt vielleicht auf den ersten Blick diese Anweisung hängt. Aber ich glaube, wer jetzt erlebt, okay, jetzt steht die IT, das ist ganz schlimm, wirklich mal nicht loslaufen, sondern vielleicht sich noch 5 Sekunden geben, hinzusetzen, durchzuatmen. Mhm. Ich glaube, in dem Moment fällt jemandem auf die Füße folgender Umstand. Habe ich mich darauf vorbereitet? Habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet? Oder ein bisschen oder sogar gut? Lassen wir den letzten Fall mal weg, wenn jemand weiß, dass er sich gut vorbereitet hat. Dann muss er vielleicht auch gar nicht durchatmen, sondern weiß, okay, ich ziehe mein Handbuch und fange an. Wer sich schon mal ein bisschen vorbereitet hat, sollte dann auch überlegen, als allererstes, wen brauche ich jetzt? Ja, also wen brauche ich intern wie extern? Und sollte dafür sorgen, die Leute ganz schnell auch zusammenzukriegen. Und auch alle anderen nicht. Ja, also das kann dann auch bedeuten, dass man vielleicht auch ein paar Leute nach Hause schickt, weil man sie auch nicht gebrauchen kann. Das sind eben Dinge, solche Entscheidungen kann man in Ruhezeiten sehr gut sich ausrechnen. Und es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was ist denn passiert? Ja, wenn man den klassischen Ransomware-Angriff hat, also alle Rechner, alles steht im gesamten Unternehmen und nichts geht mehr, und da steht nur noch was von verschlüsselt und Bitcoin und Erpressung und sonst sowas. Wenn dieses extrem und womöglich im ganzen Unternehmen, wir raten ja auch zu Netzwerksegmentierung und solchen, dass wenn so etwas passiert, dass es dann immer nur in einem Teil passieren sollte. Aber ne, wir sind ja, Leonie, du sagst es, ich gehe jetzt mal ein bisschen von dem Worst Case aus. Dann brauche ich ganz schnell die Leute, die mir dann helfen. Sowohl aus dem Unternehmen als auch externe. Ich rate dazu, sich an der Stelle professionelle Hilfe zu holen. Das liegt auch auf der Hand. Diejenigen, die so etwas vielleicht schon 300 Mal gemacht haben, die haben bestimmt an der einen oder anderen Stelle eine gute Idee, auf die man selber beim ersten Mal, wenn es einen auch noch selber betrifft, nicht kommt. Also schon aus dieser Überlegung heraus hilft das. Dann kann man natürlich auch, je nachdem, das BSI kontaktieren und anrufen. Und jetzt kommt es drauf an, wer ist das? Ja, wenn das jetzt eine andere Bundesbehörde ist, da steht im Gesetz, der dürfen wir helfen und das tun wir dann auch. Mhm. Wenn es ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur ist, da steht im Gesetz, da dürfen wir helfen, das tun wir dann auch. Dann schicken wir auch so ein Mobile Incident Response Team raus. Also erfahrene Kollegen, die in solchen Fällen auch hands-on helfen können. Wenn das ein Unternehmen ist, das jetzt diese Umstände nicht hat und dem wir nicht helfen können. Naja, so ein Erste-Hilfe-Paket, Ransomware, was ist zu tun, bekommt bestimmt jeder von uns, der fragt. Und da ist zumindest schon mal so ein Raster dran, was am wichtigsten ist und am allerwichtigsten. Weil auch das ist entscheidend. Die ersten Stunden sind sicherlich die goldenen, in jedem Fall. Und da sind dann so Fragen drin wie, sollte ich mir die Mühe machen, rauszufinden, wie ist es passiert? Wo hat es angefangen? Wo waren die Täter überall im Netzwerk? Wo hätten sie sein können? Wo nicht? Das sind dann Fragen, die tauchen irgendwann auf. Wenn ich jetzt mein Backup zurückspiele, hole ich mir dann vielleicht das Problem wieder zurück? Oder wie gut ist denn mein Backup? Mhm. Und wie alt? Und wie schnell? Das ist die große Kunst. Wie schnell und in welcher Reihenfolge kann ich was zurückspielen? Und im Übrigen auch für diejenigen, die sagen, okay, alle Optionen, die ich jetzt nur angerissen habe, das sind nicht alle, ne, führen nicht zum Erfolg oder wahrscheinlich nicht zum Erfolg. Ich sollte womöglich jetzt überlegen, ob ich bezahlen will und mit dem Schlüssel, den ich dann hoffentlich bekomme und der hoffentlich auch funktioniert und auch entschlüsseln will. Das wäre so das, was wir nicht empfehlen. Aber ich will nur den Fall auch mal ganz kurz jetzt schon auch andeuten. Das heißt noch lange nicht, wenn ich den Schlüssel habe und der Schlüssel funktioniert, dass ich meine IT wieder hinkriege. Denn ich sage, entschlüsseln dauert in jedem Fall sehr viel länger als verschlüsseln. Das liegt an der Kryptographie, die da eingesetzt wird. Und schaffe ich es schnell genug und habe ich überhaupt die Entschlüsselungspower, das so hinzukriegen, dass mein Laden hinterher wieder läuft. Also dass meine IT hinterher wieder, da geht's um Timestamps und passt das mit dem Content-Management-System und mit meiner Warenwirtschaft und mit, ja, ob das auch alles wieder hinzukriegen ist, nur durch Entschlüsseln. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, selbst wenn das alles funktioniert, dann habe ich, darf ich mal sagen, noch immer die Laus im Pelz. Also da wird garantiert noch eine Backdoor des Täters sein oder der Täter oder anderer Täter oder Dienstleister der Täter, der eines Tages wieder zurückkommt. Und im Übrigen, ich will das Szenario jetzt noch ein bisschen schwärzer malen, als es sowieso schon ist. Auf dem Weg dorthin ist womöglich auch von Täterseite schon gesagt worden, na ja, und im Übrigen, wenn du nicht bezahlst, wir haben vorher diese Daten hier exfiltriert und dann kriegt man so einen Happen gezeigt. Und wenn du nicht zahlst, dann drohen wir mit der Veröffentlichung dieser Daten, dieser Kundenbeziehung, dieser Auftraggeber und schwärzen dich dort an, ich sag's mal so. Also auch das ist ein Szenario, mit dem man sich auseinandersetzen soll. Hört sich jetzt alles sehr dystopisch an, ist es wahrscheinlich in der Situation auch. Aber all diejenigen, die sich darauf vorbereitet haben und die dafür, für jedes dieser Probleme, sich einen Weg überlegt haben, wie sie das mitigieren, wie sie das ausgleichen, wie sie das bekämpfen, wie sie das verhindern können, die sind tausendmal besser dran als diejenigen, die jetzt diese Überlegung zum ersten Mal machen. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Podcast machen.
Ich freue mich auch sehr. Ich finde das Thema auch unglaublich spannend. Und das ist letztendlich, natürlich reden wir hier gerade von großen Unternehmen, aber letztendlich ist es trotzdem auch ein Thema, das jeden betrifft und jeden betreffen kann. Wenn es am Ende in Anführungszeichen nur die E-Mail ist, die gehackt wird. Aber das zieht häufig auch einen Rattenschwanz hinter sich her, den man sich kaum vorstellen kann. Deswegen, es ist ein unglaublich wichtiges Thema, das auch eigentlich immer wichtiger wird, weil wir immer mehr wichtige, sensible Daten im Internet oder in unseren Accounts haben. Wenn jetzt früher mal jemand meinen, weiß ich nicht, Knuddels-Account, als ich 10 war, gehackt hätte, das wäre jetzt nicht dramatisch gewesen. Meine E-Mail-Adresse jedoch wird dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Wenn so ein Incident-Response-Team beim Unternehmen ankommt, was tun sie, was sind die ersten Schritte, wie läuft so ein Einsatz ab?
Da geht es natürlich erstmal auch darum, die Situation zu erheben. Mhm. Ja, das heißt, da finden auch bestimmt erstmal Gespräche statt. Und dann gibt es so eine Vielzahl von Möglichkeiten, damit dann umzugehen. Also was man sicherlich auch ganz oft macht, ist der Bereich, den man Forensik nennt. Also was ist passiert? Wo war der überall? Wenn das Unternehmen groß ist und der Vorfall nicht überall sichtbar, dann ist zum Beispiel genau diese Frage. Wann kamen sie rein? Wie kamen sie rein? Wo sind sie überall hingelaufen? Was haben sie noch alles angestellt? Also für diese ganzen Fragen, die wir unter diesen großen Begriff Forensik einordnen, das ist die Analyse, was ist passiert, wie ist es passiert, wann ist es passiert. Ja. Um dann die Entscheidung treffen zu können, wie gehen wir denn jetzt damit um? Setzen wir alles komplett neu auf? Das hört sich jetzt auf den ersten Blick für den einen oder anderen einfach an, ne? Also rasieren, neu aufsetzen, neu machen. Aber was auch in welcher Reihenfolge und wie? Also es gibt da durchaus die große Lösung, dass man sich Hardware auch neu anschafft, neu aufbaut und sein Netzwerk zum Beispiel auch in verschiedene Zonen eingerichtet hat, so dass man, wenn man jetzt weiß, ich habe jetzt hier von mir aus den Führungsbereich, den habe ich neu aufgesetzt, der ist definitiv sauber, der ist ganz frisch, da ist nichts aus dem alten Bereich rausgekommen, den setze ich jetzt online. Der kann wieder normal arbeiten, aber der hat noch keinen Kontakt mit den, darf ich sagen, kontaminierten Bereichen. Ja? Und wenn man dann so stückweise, Stück für Stück erneuert, neu aufsetzt, dann kann man relativ sicher sein, dass man das so macht. Denn man sollte eins bedenken, wenn es jetzt sehr komplexer ist, es ist ja nicht so, als könnte ich mit einem Hebel die Kriminellen da rausholen aus dem Netzwerk. Denn das Erste übrigens, was sie unter anderem machen, ist eine Reihe von Backdoors. Also ja, wirklich geheimen Türen einzubauen, mit denen sie jederzeit später wiederkommen. Selbst wenn ich sie an der einen oder anderen Stelle rausgeschmissen habe und eliminiert habe, dann ist das so ein bisschen so ein Hase-Igel-Effekt. Haha, ich bin immer noch da. Ob man das dann sieht oder später sieht, ist das andere. Und die Frage ist, wie konsequent will ich das haben? Wie konsequent muss ich das machen? Und welchen Aufwand kann ich mir überhaupt erlauben? Mhm. Ja. Und es gibt übrigens noch eine Reihe Fragen mehr. Das würde vielleicht zu weit führen. Aber schon an diesen drei Fragen sieht man, wenn ich mir die stelle, muss ich ein bisschen was wissen. Dafür hilft das Team. Und ich muss natürlich am besten vorher wissen, wie ist überhaupt meine IT-Infrastruktur. Und dann kommen wir sofort, Leonie, an den Punkt, diejenigen, die Inventar machen, die also wissen, zu Friedenszeiten ständig, was habe ich alles, wo ist es, an welcher Stelle, welche alten Testsysteme schwirren noch irgendwo rum oder habe ich die mal vielleicht auch irgendwann aufgeräumt, weil das so gerade so vergessene Systeme, die irgendwo noch in der Ecke schlummern, sind immer wieder auch Rückzugsorte oder Überraschungsträger, will ich mal einfach sagen. Also wer das macht, wer da Hausaufgaben macht, der ist so viel besser dran und es ist so unterschiedlich, dass man da keine allgemeinen Empfehlungen geben kann. Die sind immer sehr individuell. Ich kann nur eins sagen, je besser die Leute sind, je besser die sich vorbereitet haben, umso besser schafft man auch das. Und wir wissen, diejenigen, die sich vorbereiten, die kommen relativ schnell wieder, zumindest in einen Notbetrieb und von dort aus relativ schnell in einen Normalbetrieb wieder rein. Aber alle, die es erlebt haben und irgendwie überstanden haben, sagen natürlich hinterher, und jetzt ist mein Unternehmen so gut vorbereitet und jetzt habe ich einen Notfallplan. Und ich habe übrigens gestern noch mit jemandem in der Vorbereitung eines Cybersicherheitstages und einer Podiumsdiskussion dazu gesprochen. Und der hat gesagt, ja, das ist 3 Jahre her, unser Vorfall. Aber übrigens, seitdem üben wir regelmäßig IT-Notfälle. Und das hilft uns so sehr. Und mittlerweile machen die auch Spaß. Ja, der erste noch nicht, die erste Übung noch nicht. Aber mittlerweile machen die auch Spaß.
Vor allem, wenn man ja einfach so viel dazulernt und man weiß, was funktioniert, was nicht, wie gehe ich damit um. Die Sache ist natürlich, häufig sind ja auch die Hacker oder wie man sie auch, die Perpetrator, die Kriminellen in Anführungszeichen, schon häufig länger in den Systemen drin, bevor der eigentliche Angriff, den man so mitkriegt, passiert. Eben um sich diese ganzen Dateien zu sichern, Backdoors zu machen und alles Mögliche. Kann man das präventiv behandeln? Wenn ja, wie?
Ja, da sprichst du einen total wichtigen Bereich an. Also es ist genauso, wie du sagst, die Untersuchungen im Nachhinein, wenn sie dann akribisch durchgeführt werden, geben an der Stelle ein gutes Bild. Und es ist immer so, dass die Täter nicht reinkommen und am nächsten Tag ist alles passiert, ganz genau, wie du sagst. Und das ist natürlich eine Chance, die auf der Hand liegt. Ja. Was es dafür gibt, ist das, was man SOC nennt, ja, Security Operations Center, was sich vielleicht jetzt für Kleine anhört, naja, das ist nichts für mich. Das gibt's auch as a service. Ja, das heißt, auch wenn ich nur ein kleines Unternehmen bin und ein kleines Netzwerk habe, kann ich mir das als Dienst einkaufen. Und das ist einfach nur genau die Idee. Ich bekomme mit, wenn ich eine Laus im Pelz habe, die anfängt, mein Netzwerk zu erforschen, die anfängt, sich Administrationsaccounts zu bekommen, welche anzulegen, Backdoors anzulegen, Malware einzubringen, den Mail-Server-Accounts anzulegen und so weiter. All diese Dinge, vielleicht auch zu Zeiten, wo bei mir eigentlich alle schlafen. Das ist dann so ein einfacher Alert, wenn mein Unternehmen keinen 24/7 hat und sonntags nachmittags um 3 Uhr auf einmal ganz, ganz viel Netzwerk-Administrationsaktivität ist, ist das vielleicht jemand, der das nicht darf. So, also wenn ich aber etwas habe, dass ich so etwas mitkriege, dann kann ich dem erstens auf die Finger gucken und zu einem ganz frühen Zeitpunkt vielleicht auch auf die Finger hauen und ihn rausschmeißen. Und das nennt man so SOC. Ja. Und je nachdem, wie groß man ist, ich finde, diese Funktion sollte man sich in jedem Fall, und wenn man ganz klein ist, überlegen. Und wenn man das nicht selber auf die Kette kriegt, je nach Größe, ist das auch nicht vernünftig, so etwas selber zu machen, aber sich dann das als Dienstleistung zu holen. Dazu rate ich dringend, diese Überlegung anzustellen. Und das ist eine Riesenchance. Ja. Und diejenigen, die SOC-Dienst machen, das sind übrigens auch Leute, die natürlich ganz oft so etwas mitkriegen, weil sie viele Kunden haben und weil sie auch wissen, was ist gerade en vogue, wie kommen sie am liebsten rein, was passiert. Die wissen auch, wo sie hingucken müssen. Und die haben übrigens auch mittlerweile ganz viel Softwareunterstützung. Ja, da gibt es übrigens auch schon lange sowas wie Machine Learning oder ich sage jetzt auch mal KI. In diesem Bereich, in der Erkennung, passieren hier Dinge, die sollen sein oder passieren hier Dinge, die ich nicht will, gibt es tatsächlich schon ganz lange auch diese Unterstützung, damit man das besser machen kann. Unbedingt total wichtig, ja.
Du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, den Unterschied zwischen kleinen und größeren Unternehmen. Ich glaube, dass gerade kleinere Unternehmen mit dem Thema erstmal auch komplett vielleicht überfordert sind oder denken, ich muss mich darum nicht kümmern, weil bei uns bricht ja dann vielleicht nicht die komplette Wirtschaft zusammen, wenn wir betroffen sind. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich sagst, auch kleine Unternehmen sollten sich damit auseinandersetzen. Was gibt es da vielleicht für Unterschiede, die man beachten müsste als Mensch, der ein Unternehmen hat?
Also es ist auch schon der Einzelunternehmer Milchbauer, One-Person-Show mit einem Ransomware-Angriff. Und da wurde der ja Melk-Computer, würde man nicht sagen, aber die Melk-Maschine wurde angegriffen. Krass. Und der Milchbauer ist mit 600 Franken erpresst worden. Ich will einfach nur sagen, auch das passiert. Und wenn wir uns vorstellen, dass auch dieses kleine milchproduzierende Unternehmen angegriffen wurde, es wird jeder angegriffen, ja, auch wenn das sicherlich eine Besonderheit ist. Und zwar wird auch deshalb jeder angegriffen, weil die professionell und arbeitsteilig agierenden Täter werden ihre vielleicht auf den ersten Blick unattraktiveren potenziellen Opfer in einem Franchise-System weitergeben. Das tun sie. Und das ist der Bereich, der sich klar machen sollte, es kann mir auch passieren. Aber auch kleine Unternehmen werden angegriffen und werden erpresst. Mit was auch immer. Und deswegen lohnt es sich, sich einfach dafür aufzustellen. Und dann auch nur mit den kleinen Dingen. Also zum Beispiel ein Backup-System. Da gibt es keine Ausrede mehr. Man sollte ein Backup-System haben. Man sollte einmal im Jahr darüber sich unterhalten mit einem Fachmann, ist es jetzt noch das Richtige, ist es das richtige Konzept? Es ändert sich alles so schnell und so viel und wir brauchen unbedingt Hilfe an der Stelle.
Wenn mir das jetzt passiert und ich natürlich dann erstmal sehr nervös bin, weil es passiert ist und du hast ja gesagt, man soll Ruhe bewahren, was könnte denn alles schiefgehen, wenn ich das nicht tue? Was könnte denn alles passieren, wenn ich mich nicht an den roten Zettel halte?
Also die erste, Entschuldigung, platte Antwort wäre alles, ne? Also es kann dazu führen, dass eben das Unternehmen diesen Vorfall auch nicht überlebt. Das gibt es immer wieder. Das ist jetzt, hört sich jetzt schlimm an, aber es gibt diese Fälle. Was als erstes in der Regel passiert, ist das, was von denjenigen selber im Nachhinein auch als Hühnerhaufen, ne? Man rennt wild durcheinander, ist aufgeregt und kommt nicht voran. Was kann passieren? Ja, Produktionsstopp. Es passiert aber auch noch mit den Menschen ganz viel. Also diejenigen, die dann Entscheider sind und entscheiden müssen, setzen wir neu auf, wollen wir das Lösegeld bezahlen, was weiß ich, all diese Dinge, die sagen ganz oft hinterher, sie waren sehr, sehr, sehr alleine. Ja, deswegen auch nochmal professionelle Hilfe holen. Das ist auch menschlich wirklich eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung, weil dann auch viele in so einen Katastrophenmodus gehen. Das heißt, sie arbeiten womöglich 20 Stunden und sind nach 4 Stunden wieder da. Dann sind auch die besten aller Menschen nicht lange gut. Das heißt, wenn man dann auch noch nicht mal in der Notfallsituation dafür sorgt, dass es so ein bisschen Ablösung und Abwechslung gibt, dass auch der nur für den menschlichen Faktor, das ist total wichtig. Wichtig ist, also ich könnte auch auf der anderen Seite sagen, dass man genug trinkt in der Zeit. Ja.
Ja.
Also auch solche banalen Sachen, wenn du fragst, was kann alles passieren, dass man zu wenig trinkt und krank wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Man braucht also wirklich psychologische Unterstützung. Das können auch Vorfallsbehandler sein. Das kann ein Team sein, das man sich vorher abstellt. Das kann aber auch sein, dass das schon jemand ist, der jetzt sagt, du warst jetzt lange genug hier, du fährst jetzt nach Hause und schläfst dich mal aus. Im Übrigen, dieser Katastrophenmodus hält manchmal Monate an. Und sich auf so etwas einzustellen von vornherein macht total Sinn. Das ist das, was kann einem alles passieren. Und es kann einem auch passieren, dass man vielleicht Hinweise findet, oh, das war ein Innentäter. Und dann ist die große Frage, wie kommuniziert man das? Ja, auch das gibt es. Ne? Dass ein Innentäter oder vielleicht auch ein ehemaliger, frisch Entlassener. Also auch solche Fälle gibt es. Aber wenn man jemanden hat, der vielleicht noch auch in der Kommunikation ist und viel vom Unternehmen auch Insights hat, der kann ganz anders agieren als jemand von außen. Also auch solche Dinge, auf die sollte man sich einstellen. Wenn die einen unvorbereitet treffen, ist man vielleicht noch geschockter als sowieso schon. Also das ist einfach die Auseinandersetzung. Und ja, das Hilfsmittel dazu ist, wir haben es gerade schon angedeutet, üben. Vorfälle üben. Ja, und diejenigen, die das üben, stellen dann, wenn was passiert, immer wieder erleichtert fest, ach Gott, es war ja nur eine Übung, ja, es war ja gar nicht in echt. Und sie erkennen so viele Erkenntnisse. Ein Beispiel. Manchmal fällt so etwas auch freitagsabends um 10 Uhr auf. Und eine Übung, die so ein Szenario spielt, stellt dann fest, ja, wen erreiche ich denn jetzt? Wen will ich denn jetzt erreichen, wer entscheidet denn jetzt, ob der Datenbankserver auch runtergefahren werden darf? Wenn derjenige, der die Entscheidung dann treffen muss, nicht weiß, ob er das darf oder nicht, oder den Kopf dafür abgerissen kriegt, dass er die Verantwortung übernommen hat, weil, ja, schlecht ist es in jedem Fall, Datenbankserver runterzufahren, aber manchmal ist es das geringere Übel. Ja, diese Eilerreichbarkeiten kann man aber vorher in Ruhe festlegen. Und man kann da auch sagen, als erstes ist der anzurufen und als zweites der und als drittes der. Und wenn dann auch derjenige der Dritte ist, wenn der das dann entscheidet, im Wissen darum, meine anderen Instanzen sind nicht erreicht worden, ich bin's jetzt und ich soll es jetzt entscheiden, immer ja auch aufgrund einer sehr, sehr, sehr dürftigen Wissenslage. Man ist da ja nicht im normalen Büroalltag, wo man weiß, aha, 47 Vorteile, 46 Nachteile, ich entscheide mich für das eine. Sondern das ist eine Eilsituation, eine Stresssituation. Und wenn man dann aber die Sicherheit hat, okay, ich bin jetzt dafür vorgesehen, ich darf das jetzt auch und habe die Absegnung von oben, dann entscheidet man besser. Und das ist der Punkt, um den es geht. Ja. Und dazu muss man es üben. Also üben. Das ist etwas, ja, das ist, was man wirklich machen sollte, nutzen sollte. Ja.
Wenn ich das jetzt üben wollen würde, wie übe ich das denn? Also wo kriege ich denn, das ist nämlich, weil das frage ich mich jetzt, woher soll ich denn wissen, wie übe ich das denn? Kriege ich irgendwo ein Booklet, wo mir gesagt wird, wie ich das übe?
Ja, also zum Beispiel an unserer Notfallkarte hängen so ein paar Dokumente dran, da gibt es so einen Einseiter 12 Best Practice. Ja, also schon mal so einfach die 12 Dinge, die man so machen könnte. Dahinter gibt es einen Dreiseiter, das ist jetzt schon für die, die auf den Geschmack kommen, da steht schon ein bisschen mehr drin. Und anschließend gibt es natürlich den 204 im Grundschutz, das ist das Business Continuity Management und wir haben auch noch Notfallmanagement, also man kann sich beim BSI schlau machen. Da gibt es ganz viele, ganz tolle Gamification-Ansätze. Man kann so einen Vorfall spielen, auch mit einem Brettspiel. Sowas gibt es, ja, oder auch mit der App oder wie auch immer. Oder es gibt eben auch natürlich eine ganze Reihe von Firmen, die sich auf sowas spezialisiert hatten und das individuell angepasst mit einem auch mal durchgehen. Auch in Spielform, also wirklich in so einem Übungsszenario. Und Leonie, ich habe das schon mal auch mitgemacht, wenn du solche Szenarien siehst, zum Beispiel ging es, das Ganze fand auf einem Schiff statt, also ja, das Szenario war auf einem Schiff. Und jetzt soll das Schiff untergehen, dann kriegen Leute wirklich
Angst.
Schweiß auf die Stirn und unter die Achseln. Und das sieht man dann auch. Alle wissen, sie sitzen trocken am Tisch und haben festen Boden unter den Füßen. Aber also man kann solche Szenarien durchspielen. Das kann sehr spannend sein. Es ist immer sehr erhellend. Und diejenigen, die es machen, sind so viel besser dran hinterher. Ich möchte da echt Lust drauf machen. Aber beim Vorfall üben ist die Gamification-Idee. Es gibt da auch für sowas Escape Rooms. Also wirklich, das macht auch Spaß. Kann man mit dem Betriebsausflug verbinden. Also da ist wirklich die
Ansage machen. Es bringt was.
Total, weil man dann auch viele Dinge einfach mal gehört hat.
Ja.
Man hat es einfach mal gehört. Man hat einfach mal sich damit auseinandergesetzt. In irgendeiner Form ist es immer besser, als sich damit überhaupt gar nicht auseinandergesetzt zu haben und vor einer komplett fremden Situation zu stehen. Also ich habe jetzt Lust auf so ein Escape Room, wenn ich ehrlich bin. Gibt es ein Beispiel? Ich habe hier so einen kleinen schlauen Zettel, wo ein Beispiel draufsteht, zum Beispiel das Backup-Beispiel. Was verbirgt sich denn dahinter und willst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja, das Backup-Beispiel ist, dass viele sagen, ja, ich habe ein Backup. Ne? Und wenn sie es dann brauchen, stellen sie fest, es funktioniert nicht. Ja, das ist so einfach das erste Erleben, weil das Backup wird zurückgespielt. Ach so, vorher kommt noch eine Erkenntnis. Das Zurückspielen dauert ja so lange. Ja, und dann ist es endlich geschafft und ein Stück wenigstens zurückgespielt. Und dann startet man den Rechner neu und so. Also das ist so ein Erlebnis. Dann stellt man fest, wenn das alles geklappt hat, oh, dieses Backup ist ja alt. Ja, oder das ist so alt, dass es mir nur an der und der Stelle hilft, aber das und das funktioniert nicht. Also das sind echte Erlebnisse, wer ein Backup mal zurückspielt, hat viele Erkenntnisse. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die ein super Konzept haben, das sie regelmäßig anpassen. Die haben ein Backup, das ist quasi Hot-Swapping online verfügbar für die allerwichtigsten Sachen. Die haben ein Backup, das eben nicht verschlüsselt werden kann von den bösen Ransomware-Gangs, weil es außerhalb deren Reichweite technisch bedingt liegt. Ja, es gibt Medien, die kann man nur einmal beschreiben und dann nie wieder. Die kann man halt nicht löschen. Oder es gibt da ganz viele Konzepte. Da gibt es auch so ein bisschen eine kleine Renaissance. Das kann eine Lösung sein. Der Backup-Bänder. Ne? Hört sich nicht schnell an, ist es auch nicht, aber ist etwas, da muss schon einer an den Schrank gehen und das Band wieder einlegen, bevor man das auch wieder löschen kann. Ne? Also auch dort gibt es viele Ideen. Wer sich ein Backup-Konzept überlegt, wird genau das dann und es übt, nicht erleben, dass das Backup in der Regel, wer es zum ersten Mal womöglich in der Echtsituation nutzen muss, stellt eigentlich immer fest, das Backup kann ich nur kaum gebrauchen. Das ist die Story des Backups. Ja, leider ist es
so. Ich glaube, in der Arbeitswelt und sowas, man merkt, auch wenn man in dem Moment, während man das gerade macht, wenn es furchtbar ist, weil es unglaublich lang dauert und aufwendig ist und man sich so damit auseinandersetzen muss, ist man so froh, wenn es man es dann braucht, dass man es getan hat. Das heißt, auch wenn es aufwendig ist, macht es, bevor ihr am Ende bereut, dass ihr es nicht gemacht habt.
Genau. Und je kleiner das Unternehmen ist, umso mehr sollte man sich Gedanken machen. Aber was ist das Allerwichtigste? Also meine Kundendaten oder auch meine Aufträge, die ich in den nächsten 4 Wochen abarbeiten will, die sollte man immer zur Verfügung haben. Und auch wenn die komplette IT steht, sollte man das wissen. Also der Installateur mit 10 Mitarbeitern, dessen komplette IT verschlüsselt wurde, da kommen die Mitarbeiter morgens hin und greifen vielleicht auch noch in das Fach, wo der Papierausdruck ist, mit den Aufträgen und den Baustellen, wo sie hinfahren sollen. Wenn da nichts drin ist, kann sich vielleicht die Hälfte noch erinnern, wegen dem Vortag, wo sie heute hinfahren müssen und die andere Hälfte steht schon so da. Also auch das, ne? Auch da hilft ein Backup, um zu gucken, wie komme ich denn über die nächsten 4 Wochen, was habe ich da für Aufträge.
Ja. Wir haben ja dieses wundervolle Buzzword-KI, das ja überall gesagt wird und drin steckt inzwischen. Ich stelle mir vor, dass dieses Thema deinen Job nicht unbedingt signifikant leichter macht. Vielleicht in mancherlei Hinsicht schon, aber in anderer Hinsicht. Ich gehe davon aus, dass auch die Täter Zugriff auf KI haben. Wie verändern sich denn da die Angriffe und was sind vielleicht Dinge, auf die ihr euch jetzt komplett neu einstellen müsst?
Ja. Wir haben vorhin über diesen CEO-Fraud, also diesen Betrug, gesprochen. Eine der Mitigationsmaßnahmen, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich schützen, ist ja dann auch, ich habe es vorhin kurz angerissen, ich bekomme eine Mail, ich soll was machen, ich greife vielleicht zum Hörer und spreche mit demjenigen, um zu erfahren, ob das auch wirklich stimmt. Wenn es jetzt ganz einfach möglich ist, mit KI meine Stimme nachzumachen oder eben die von meinem CFO, von meinem Verantwortlichen, der entscheidet, dass ne, dieser Unternehmenskauf oder dieser Grundstückskauf jetzt sofort stattfinden muss, dann nutzen das natürlich auch die Täter. Die ersten Fälle gibt es auch schon, wo so etwas gefaked wurde. Das heißt, meine Stimme wird total nachgeahmt. Ich brauche übrigens nur noch 3-4 Minuten Telefongespräch, um das übernehmen zu können, dass ich mich anhöre wie die Leonie. Oder dass die Leonie sich anhört wie der Stefan.
Von uns beiden gibt es genug Material, um uns perfekt nachzuahmen.
Dieser Podcast gehört dazu. Genau. Aber gibt es auch sowieso schon, ich bin ganz sicher. Also das heißt aber, wenn es solche Möglichkeiten gibt, dann werden sie auch genutzt und sie werden genutzt. Und deswegen muss ich mir was anderes überlegen. Also da wäre zum Beispiel so ein Schlüsselwort, ja, dass ich vielleicht vorher vereinbare und dass ich mit einem vielleicht harmlos klingenden Satz fragen kann. Und wenn dann die richtige Antwort kommt, dann weiß ich, aha, das ist mein Vorgesetzter, der diese Entscheidung trifft. Oder das ist jemand, der einfach nur diese Frage beantwortet und nicht das Schlüsselwort nutzt. Muss man aber vorher vereinbaren. Und wenn das nicht hilft und wenn man das nicht gemacht hat, dann rate ich auch zum dritten Kommunikationskanal. Weil es ist für Täter immer schwierig, die Kommunikationskanäle. Also wenn ich eine Fake-Webseite aufsetzen kann, dann gibt es den Kommunikationskanal. Ich gucke auf einer Webseite nach, ob da auch wirklich die Kontaktdaten für den Notar, der diesen Unternehmenskauf abwickelt, stimmen. Ein Kanal. Dann kann ich den anrufen, dann kann ich einen fragen, der den kennt und nutze entweder auch Mail, von mir aus auch Web, von mir aus auch Messenger natürlich, aber ich nehme einfach wirklich mehrere. Es wird den Tätern extrem schwer fallen, jeden Kommunikationskanal zu bedienen. Ich muss einen mehr bedienen wie die Täter oder zum Beispiel so ein Schlüsselwort vereinbaren oder. Dann kann ich das machen. Und ja, an solchen Stellen ist KI halt wird auch von den Tätern genutzt, selbstverständlich. Ja. Es gibt auch schon KI, die versucht, Malware zu schreiben, beziehungsweise so zu verändern, dass sie nicht mehr von der Anti-Malware-Mechanik, will ich mal sagen, erkannt wird. Auch da wird Malware eingesetzt. Auch da wird KI eingesetzt oder das, was wir KI nennen. Ich wäre an der Stelle lieber bei Machine Learning, aber ich glaube, wir können das vernachlässigen. Aber vorhin habe ich diese SOC-Dienstleistung, also Security Operations Center Dienstleistung. Und in dem Bereich gibt es auch schon ganz lange Machine Learning. Das heißt, man guckt sich an, was ist normal in dem Netzwerk und zu welchen Zeiten und ganz vielen anderen Bedingungen, die Menschen sehr schnell überfordern würden. Und daraus gewinne ich dann die Möglichkeit, wenn da etwas Außergewöhnliches passiert, dass ich auch nur dann informiert werde, wenn das auch wirklich Black Hat sind und nicht mein Administrator, der gerade etwas Neues macht. Ja, also auch dort ist Machine Learning KI total sinnvoll, wird auch schon lange genutzt und ist auch eine gute Sache, ganz klar.
Ja, ich lerne auch immer wieder in diesem Podcast, dass nur weil jetzt sehr viele Leute KI nutzen und das so ein typisches Ding ist, das gibt es schon doch sehr lang, zumindest auch die Idee davon und auch eben Machine Learning. Und das ist gar nicht so neu und frisch. Und deswegen gibt es natürlich auch schon sehr viele Wege, wie man damit arbeitet, in jetzt positiver Hinsicht oder natürlich auch irgendwie in gefährlicherer Hinsicht. Ihr habt natürlich vielleicht auch die Komplikation, du hast vorhin schon mal die USA erwähnt, über grenzüberschreitende Cyberangriffe. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt sein, dass ich aus Deutschland angegriffen werde, in Deutschland, sondern häufig ist es wahrscheinlich auch anders. Wie geht ihr damit um? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche internationalen Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Also ich würde sogar so weit gehen, dass der Standardangriff heutzutage sehr arbeitsteilig ist. Und das sind auch übrigens Gruppierungen, die sich vielleicht nie vis-à-vis gesehen haben. Und auch sich untereinander gegenseitig verschleiern. Das ist eher der Standard. Und die sitzen natürlich in vielen Ländern. Und man braucht vielleicht für deutsche Sprachkenntnisse auch Deutsche, die dort mithelfen. Aber bei den sehr, sehr arbeitsteiligen Prozessen wäre das eher ungewöhnlich, wenn die alle in einem Land sitzen würden. Und das war jetzt deine Frage.
Wie, ob ihr mit internationalen Partnern zusammenarbeitet und ähnliches.
Also die Zusammenarbeit national und international ist elementar und wichtig. Und wir arbeiten natürlich in Europa mit der ENISA zusammen, aber auch mit ganz vielen unserer europäischen Schwesterbehörden. Also in Frankreich ist es die Annecy und in vielen anderen Ländern auch. Ich habe gerade aus Lettland eine Anfrage bekommen. Da interessiert man sich zum Beispiel über die Allianz für Cybersicherheit. Also wir tauschen uns dann darüber, über Know-how, wie macht man was, wie kann man Zertifizierungen gegenseitig anerkennen. Und es gibt einer unserer letzten großen Workshops, war auch mit den amerikanischen Kollegen von der CISA, also Common Security Advisory Framework. Das hat ein Kollege vom BSI und ein Kollege von der CISA gemeinsam realisiert. Du siehst, die internationale Zusammenarbeit ist natürlich im Feld der Cyberbekämpfung absolut nötig, richtig und wichtig und passiert auch. Und ich hoffe, dass das, was wir im Moment in den Nachrichten lesen, nicht dazu führt, dass es schlechter wird. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit. Ja, es gibt natürlich Länder, mit denen interagieren wir sehr sparsam und ganz vorsichtig und auch wenig. Ich brauche die jetzt, glaube ich, nicht aufzählen. Die fallen auch jedem ein.
Ja, ja, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Wir wollen jetzt hier nicht schwarz malen oder irgendwas, aber der Gedanke natürlich, klar, wenn es politische Auseinandersetzungen gibt zwischen Ländern, ist wahrscheinlich auch die Kommunikation, was das angeht, weniger und sorgt dann vielleicht eben auch dafür, dass es den Tätern leichter gemacht wird, gegebenenfalls auch, weil da eben nicht so eine Front ist, gegen die man ankämpfen muss. Alles super spannend und auch was dich wahrscheinlich Tag und Nacht beschäftigt. Also generell dieser ganze Wandel, diese ständige Wachstum, Unterscheidungen von früher zu jetzt, Tag für Tag was Neues. Ich stelle mir das sehr spannend, aber durchaus auch vielleicht manchmal ein bisschen viel vor.
Ja, aber das ist doch schön. Also dadurch wird es nicht langweilig und ich glaube, unsere Gesellschaft wird durch Digitalisierung natürlich gewandelt. Ich glaube, auch das wird eher schneller als langsamer. Das passiert auch im Bereich der Cybersicherheit, also auch im Bereich der Kriminalität. Aber das ist die Herausforderung und Herausforderungen machen mir Spaß. Insofern passt das.
Bist du im perfekten Beruf? Wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der sich denkt, ach, ich habe so ein bisschen Angst, was vielleicht auch zum Beispiel Gesundheit, Krankenhäuser und Ähnliches angeht. Wie findest du, bereitet sich Deutschland da auf diese gerade kritische Infrastruktur vor? Ist es genug? Wird da noch, ist das ein starkes Thema? Ist das bewusst den Leuten?
Also ist bestimmt ein starkes Thema. Wir haben ja auch gerade aktuelle Themen, auch die mit Daten und Gesundheitsdaten und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, zu heilen und auch medizinisch präventiv zu sein und ja, uns ein besseres und gesünderes Leben zu ermöglichen. Die tun sich ja auch gerade auf und zum Beispiel auch im Bereich der Bilderkennung. Wir haben jetzt gerade über KI gesprochen. Da tun sich doch ganz tolle Dinge auf. Also auch, ich sag's mal, auch ich hatte schon mal Hautkrebs, ja. Und wenn man so etwas statt durch eine aufwendige Untersuchung bei einem Arzt, der sich die Zeit nehmen muss, der gut sein muss, der wenn ich das jetzt demnächst zu Hause mit dem Mobiltelefon und Fotografieren machen kann und frühzeitig gewarnt werde, wenn sich ein Mutter mal bösartig verändert, boah, was ist das für ein Riesenvorteil? Also da sehe ich, um jetzt mal an meinem eigenen Beispiel zu bleiben, tolle Chancen. Und ich glaube, dass wir mit den Informationen, die im Gesundheitswesen entstehen, wenn wir damit gut und richtig umgehen, auch sehr viel Gutes und Gesundes und Heilendes machen können. Aber das Leben ist komplex, das muss gut eingestellt sein. Wir sind gerade dabei, diese Dinge richtig zu entwerfen. Das passiert in dieser Republik. Ich glaube, gerade jetzt mit der neuen Regierung wird die Dynamik da wieder zunehmen. Und da tun sich tolle Dinge auf. Wir müssen das aber cybersicher machen. Das ist unbedingt wichtig. Aber Leonie, wir brauchen Digitalisierung, um mit dem Problem der Zukunft klarzukommen. Das ist richtig und wichtig. Wir müssen die Digitalisierung auch vorantreiben, auch in der Cybersicherheit die Digitalisierung und auch Automatisierung vorantreiben. Aber wenn wir das sicher machen, wird's gut.
Ja, und vor allem auch extrem entlastend wahrscheinlich für die Krankenhäuser und alles Mögliche, wenn die Ärzte mehr Zeit für Dinge haben, die nicht eine Standarduntersuchung sind, sondern Behandlung. Bevor wir jetzt den Abschluss machen, hast du noch irgendwas, was du noch eine Frage, die ich noch vielleicht geskippt habe, die du gerne noch hättest?
Also ich hatte jetzt fast schon auch den Eindruck, dass ich unfreiwillig, du hast mich da, ohne dass ich es merke, hingeführt. schon so ein Abschlusssatz sage, ne? Wenn wir das richtig machen, dann wird's gut. Ansonsten, wenn da jetzt jemand eine Idee gekriegt hat, was er machen sollte, bitte morgen anfangen. Also es zählen nur die Dinge, die auch wirklich angegangen werden. Und ja, dann die Themen der Cybersicherheit kann man nicht sehen. Holt sie aus dem Unsichtbaren raus und macht es. Und viele, die damit angefangen haben, zum Beispiel so, ich teste mal mein Backup, ich übe mal einen Vorfall, die sagen hinterher, hey, das hat Spaß gemacht, weil es eine Übung war. Ne? Und jetzt sind wir so viel besser dran.
So, also jetzt kommen wir langsam mal zum Abschluss mal wieder zu was Persönlichem zu dir. Und zwar, wie sieht's bei dir aus mit Podcasts? Hörst du Podcasts? Wenn ja, hast du irgendwelche Empfehlungen? Ansonsten auch gern Musik, Film, Buchempfehlungen, alles, was dich so interessiert ist, was du denkst, jemand müsste das mal konsumieren.
Ja, da sind natürlich die zwei BSI-Podcasts, ja, also Cybersnacks von der Allianz für Cybersicherheit und der Update verfügbar vom BSI. Das sind natürlich Podcasts, die mich auch interessieren. Leonie, ganz offen, so richtig zum Podcast hören bin ich in der Pandemie gekommen und habe den mit Christian Drosten, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der kam ja jeden Sonntag und den habe ich gehört. Und seitdem höre ich auch wirklich querbeet immer wieder einen Podcast, wenn ich mit Bahn oder Auto unterwegs bin. Einfach eine tolle Sache, weil ich mir die Dinge heraussuchen kann. Und das ist gesellschaftlich querbeet. Also ich höre nicht immer nur Themen rund um die Cybersicherheit, sondern auch noch mal ein paar andere. Ich höre die aber gerne, weil es so ein bisschen ist wie Buchlesen. Man kann sich ein bisschen intensiver mit einem Thema beschäftigen und vielleicht auch mal eine längere Zeit. Das ist gut. Ja, und was möchte ich den Hörern mit auf den Weg geben? Ich hoffe, Sie haben vielleicht Lust bekommen, das eine oder andere zu machen. Es geht bei der Cybersicherheit darum, sie umzusetzen und einfach mal zu tun und einfach mal auszuprobieren und anzugehen, weil man sein Cybersicherheitsniveau nicht sehen kann und nicht fühlen kann. Muss man etwas dafür tun, um es zu erkennen. Und meine Lieblingsidee ist wirklich, einfach mal einen Vorfall üben. Der kann auch ganz klein sein. Und daran feststellen, wie sieht's denn aus mit mir? Das ist so lehrreich, kann übrigens auch zu Teambuilding-Effekten führen, weil man das nicht alleine macht. Und wir kennen es sehr genau von denjenigen, die die harte Übung im echten Leben gemacht haben und die das überstanden haben. Die sind so viel besser dran und schlafen auch so viel ruhiger. Ich glaube, das gibt einem auch Vertrauen und Gewissheit, die Probleme, die da kommen werden, sie werden kommen, auch angehen zu können, anstatt man sie so im Diffusen lässt. Also es ist wirklich eine gute Idee. Üben Sie im Vorfall. Gerne mit einem Spiel oder unter professioneller Hilfe oder es gibt da auch Anleitungen im Netz zu, es gibt unglaublich viel. Oder man kann auch mal eine Schulung besuchen in diesem Kontext, da gibt es ganz viel zu. Einfach mal ausprobieren, machen. Das wäre es.
Aware sein. Awareness schaffen.
Und die ganz wichtige zweite Sache, die Menschen mitnehmen, ja, weil ein Vorfall eben nicht nur die IT lahmlegen kann, sondern auch die Menschen mindestens ausbrennen lassen kann und auch da kann man sich dafür aufstellen und es wäre doch total schade, wenn womöglich die IT irgendwann wieder auf die Beine kommt, aber dann
der Mensch nicht.
Womöglich noch viel länger daran zu schaffen haben.
Total, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel gelernt und will jetzt in so ein Escape Room gehen und das einfach mal ausprobieren. Ich werde das gleich mal meinem Chef vorschlagen.
Sehr gut.
Und beziehungsweise diesen Podcast auch einfach gleich meinem Chef geben und sagen, hier viel Spaß. Wir müssen sowas mal machen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Ganz bestimmt.
Das freut mich sehr. Und wenn euch der Podcast auch gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne eine Bewertung geben oder uns eine E-Mail schreiben mit Ideen für weitere Podcasts, wenn ihr gerne bei uns hören möchtet. Ansonsten findet ihr sämtliche Links zum BSI und zu Stefan natürlich bei uns in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.
ITCS, Pizza Time Podcast.